Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 21. Erste Hilfe für Kinder. Was tun, wenn Kinder sich verschlucken? Unterschiede zwischen Säuglingen, Kleinkindern und Erwachsenen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lebensretter mit der Björn Steiger Stiftung. Ich freue mich sehr, hier mit Janko von Ribbeck zusammenzusetzen. Herr von Ribbeck hat eine ganz besondere Profession. Er wird uns selbst erzählen, was er macht. Aber vor allen Dingen hilft er auch Kindern, Erwachsenen, medizinisch sich vorzubereiten auf die Zeit zusammen, gerade mit Kleinkindern, und Erste-Hilfe-Kurse zu geben. Aber sicher nicht nur das. Janko von Ribbeck ist ein Nachfahre des Adelsgeschlechts von Ribbeck, das bekannt wurde. Einige werden es wissen durch Theodor Fontanes Ballade des Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Das Gedicht erzählt ja von einem großzügigen Gutsherrn, der Birnen an Kinder verschenkt hat. Die Familie von Ribbeck ist seit dem 14. Jahrhundert im Havelland ansässig gewesen. Und sie setzen in diesem Maße die Familientradition fort und engagieren sich in der Ausbildung von Eltern und Betreuungspersonen in erster Hilfe von Kindern und für Kinder. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Vielen herzlichen Dank, Herr von Ribbeck. Sie waren 8 Jahre lang als Rettungssanitäter im Einsatz, haben mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Ausbildung von Eltern und Betreuungspersonen in erster Hilfe für Kinder. Sie sind selbst Vater von 4 Kindern und haben so ganz besonders auch einen praktischen Bezug. Haben ein Buch geschrieben, Schnelle Hilfe für Kinder. Und das gilt als Standardwerk in diesem Bereich und wird auch von vielen, vielen Kinderärzten empfohlen. Sie bieten Online-Trainings an, um Eltern und Betreuungspersonen flexibel und ortsunabhängig in Erste Hilfe für Kinder zu schulen. Und sie wollen vor allen Dingen Eltern das notwendige Wissen vermitteln, um in Notfallsituationen bei Kindern sicher und effektiv handeln zu können. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Willkommen, Herr von Ribbeck. Und wollen uns zunächst einem Thema widmen, was gerade bei Kleinkindern häufig ist und dann nicht ohne Panik manchmal abläuft, dem Verschlucken. Warum ist das Risiko des Verschluckens oder Erstickens bei Kindern höher als bei Erwachsenen?
Das Thema Verschlucken ist ein Thema, bei dem man ein bisschen wenig Zeit hat. Und das ist tatsächlich das Thema, was die meisten Eltern in meine Kurse treibt. Ich mache mir auch immer einen Spaß und frage so am Anfang immer ein bisschen ab, was vielleicht gewünscht wird. Und bei den jungen Eltern geht es einfach los. Das Baby ist klein, da können sie sich mal verschlucken und ein bisschen Milch und dann husten sie ein bisschen rum. Und beim ersten Kind macht man sich wahnsinnig Sorgen, ob die das schaffen. Dann sage ich, ja, ist halt beim ersten Kind so. Und irgendwann kommt die Beikost. Und dann müssen sie kauen und schlucken, und die einen Kinder kriegen das recht schnell hin, die anderen nicht so schnell, so wie die einen schneller sprechen und die anderen schneller krabbeln. Und auch beim Essen, ich sage immer, es gibt Kinder, die einen Kinder, die futtern wie eine Maschine, und die anderen, es ist völlig egal, was sie essen, sie verschlucken sich halt einfach. Das ist ein Thema, was mich sehr, sehr lange begleitet. Meine zweite Frau war Kinderkrankenschwester. Und damals habe ich viele, natürlich dann auch, halt die Geschichten so aus dem Klinikalltag gehört, als Kinder auch erstickt sind. Und das war vor, wann ist mein Buch erschienen? Ich glaube 2000 oder 2001, war das eigentlich mein Antrieb. Ich hatte damals, wie gesagt, im Rettungsdienst gearbeitet und damals herrschte bei Kindernotfällen echt Planlosigkeit. Ich meine, das war noch die Zeit, da gab es noch kein Internet. Also die Bücher, die es damals gab, ich fand sie furchtbar. Sie waren mir einfach zu trocken und zu langweilig. Also habe ich mich dann irgendwann hingesetzt und mal so ein bisschen rumgeschrieben. Die Geschichte erzähle ich jetzt nicht, aber es wurde einfach ein Buch daraus. Und dann habe ich natürlich in dem Buch habe ich auch reingeschrieben, was man eben macht, wenn sich jemand verschluckt. Das gilt für Kinder und Erwachsene. Und das ist ja dieses berühmte Heimlich-Manöver.
Ja, benannt nach Herrn Heimlich.
Dr. Heimlich, ein US-amerikanischer Chirurg, der ist sehr alt geworden. Der hat es in den 70er Jahren sozusagen erfunden, hat sich über 10 Jahre bis aufs Messer mit dem American Red Cross gestritten, weil man hatte unterschiedliche Auffassungen, mit was man anfängt. Das American Red Cross hat gesagt, du klopfst erstmal auf den Rücken. Mhm. Dann hat Dr. Heimlich gesagt, ja, aber das passt doch gar nicht mit der Schwerkraft. Da rutschen doch die Sachen eher so ein bisschen runter. Also hat er gesagt, Arme rum. Also früher haben wir das dann aus Hollywood-Filmen gelernt, Mrs. Doubtfire und täglich grüßt das Murmeltier. Und dann einfach die Arme kräftig ran und dann drückt man im Prinzip von, eigentlich drückt man aufs Zwerchfell, weil man kann ja nicht auf den Brustkorb drauf drücken. Das mache ich halt nur bei einer Wiederbelebung, aber nicht, wenn jemand irgendwie ein Stückel Wurst im Hals hat. Und dann wird im Prinzip die Luft aus der Lunge rausgedrückt und damit dann eben auch ein Fremdkörper. Und das gilt natürlich für die Fremdkörper, die so ein bisschen, naja, so stecken bleiben.
Herr von Rübig, machen wir es ruhig mal konkret. Wenn Sie das Manöver, dieses Heimlich-Manöver hier Gott sei Dank schon direkt ansprechen. Also jemand, ich bin irgendwo, keine Ahnung, am Wurststand oder im Restaurant. Tatsächlich ist es einem Freund von mir passiert vor kurzem in Berlin in einem Restaurant, in dem viele Leute hingehen, auch ein paar Politiker. Und auf einmal rief jemand, ist hier jemand ein Arzt?
Ja.
Und war kein Arzt da, aber jemand, der dieses Manöver kannte, das Heimlich-Manöver, denn es war jemand passiert, dem ist was stecken geblieben. Er stand auf und ruderte mit den Armen und keiner wusste, was ist denn los mit dir? Der konnte natürlich auch nicht sagen, ich habe was im Hals. Aber machte so Bewegung immerhin noch, sodass klar war, dass da was ist. Jetzt steht da so ein Mensch. Und was tut man konkret? Man geht also von hinten ran, nimmt beide Arme und dann?
Macht man beim Erwachsenen eine Faust.
Eine Faust.
Bei Kindern würde ich die Hände so eher so ein bisschen flach zusammenlegen. Und dann?
Legt man die Hände dann übereinander oder nimmt man?
Nee, man macht einfach so, man greift einfach die eine Hand mit der anderen Faust. Genau. Und dann haben wir ja da, wo der Solarplexus ist, also da, wo es weich ist, da, wo die Rippen dieses Dreieck machen.
Mhm.
Das nennen wir Oberbauch.
Ja.
Da ist anatomisch gesehen das Zwerchfell und da drückt man relativ fest, zieht man die Arme ran und drückt einfach rein.
Ich stelle mich hinter denjenigen. Und
genau, ja. Also ich als helfende Person stehe hinter demjenigen, der keine Luft bekommt. Ja. Und dann habe ich laut der Richtlinien 5 Versuche.
Mhm. Und dann geht's natürlich nach oben wieder raus. Nicht, wenn ich nach hinten auf den Rücken klopfe, irgendwo hin, wo es undefiniert
ist. So, und jetzt haben wir den Unterschied Kinder und Erwachsene.
Oh, okay. Wie ist der?
Der Erwachsene, mein Gott, den kann ich einfach nicht umdrehen und übers Knie legen.
Stimmt.
Und das ist der Vorteil bei Kindern. Ein Kind lege ich mir einfach über den Oberschenkel, Kopf nach unten. Früher hat man die Kinder an den Beinen hochgezogen, nach alter Väter Sitte. Und das geht beim Erwachsenen nicht. Deswegen brauche ich beim Erwachsenen, also es gibt keine Zahlen oder ich habe sie nicht, brauche ich wahrscheinlich im Verhältnis von 10 oder 20 zu 1, brauche ich primär das Heimlichmanöver. Fange also wirklich mit diesem Heimlichmanöver an und dann drückt es da den Fremdkörper raus. Und schön, wie Sie das beschreiben, weil derjenige, der sich verschluckt, der kann halt nichts mehr sagen. Der sagt nichts mehr. Und typisch ist zum Beispiel, sich an den Hals zu greifen. Und manchmal kommt dabei, das kann man jetzt nicht sehen, kommt da so ein bisschen blöd die Zunge raus. Also das sind so offensichtliche Zeichen und auf die sollte man eben achten.
Und erklären Sie uns nochmal bei einem Kind. Also das nehme ich dann und halte es entweder, wenn es klein ist, an den Füßen mit dem Kopf nach unten oder lege es übers Knie.
Vom Prinzip an den Füßen nach unten.
Ja.
Vom Prinzip, das wäre nicht verkehrt, aber es geht halt viel einfacher, wenn ich ein Kind einfach über meinen Oberschenkel lege.
Und haue ich dann da auf den Rücken?
Trotzdem Oberkörper nach unten. Mhm. Also ich bin ein Freund von 100% Schwerkraft.
Mhm.
Weil manche Sachen, die, wenn die da so ein bisschen feststecken oder klemmen, dann will ich schon die Schwerkraft haben. Und mit der anderen Hand, ich brauche nur eine Hand eigentlich zum Festhalten, und mit der anderen Hand klopfe ich einfach dann auf die Ja, da wo die Schulterblätter sind.
Also da doch hinten.
Genau, ja. Also es wird schon ordentlicher und man kann relativ fest auf den Rücken draufklopfen. Ja. Ah, ja. Da haben natürlich viele junge Eltern, die denken so, oh Gott, und die Rippen und die Wirbelsäule. Dann erzähle ich immer den Eltern, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Habt ihr das Baby im Bauch? Dann macht man Ultraschall und dann sieht man das Herz schlagen, oder? Sag ich ja mal, und seit wann kann man durch Rippen durchgucken?
Ja.
Ja. Das kann man nur, wenn die Rippen noch aus 100% Knorpel bestehen. Und die Rippen verknöchern erst in der Pubertät. Also braucht man keine Angst haben, dass man da irgendwas kaputt macht. Und ich finde es wichtig, dass man die Hand ganz locker lässt, ganz flach. Also wir wollen ja nicht punktuell auf Rippen, Wirbelsäule oder sowas draufdrücken. Einfach draufpatschen.
Ah, okay, wusste ich auch nicht.
Und dann ist natürlich immer diese Frage der Einschätzung. Und da wird es immer schwer, ne? Wir haben ja heutzutage eine Welt mit Experten ohne Ende von Insta und TikTok und jeder erzählt natürlich, wie man es machen muss. Und ich sage, dieses Umdrehen und Draufklopfen bei Kindern, das ist die große Chance. Und das wird fast jeden Fremdkörper wirklich ganz, ganz simpel und effektiv entfernen.
Wow.
Da kann man sich also wirklich drauf verlassen.
In welchen Altersgruppen tritt das am häufigsten auf, dieses?
Beste Frage. Beste Frage, weil hier findest du ja keine Antwort. Also ich sage immer, solange die Kinder klein sind und primär Milch etc. zu sich nehmen, überhaupt kein Problem. Auch wenn man manchmal denkt, die schaffen es nicht. Doch, die schaffen es. So, und irgendwann kommt eben die feste Nahrung. Das geht los, dann gibt es ein Stück Gurke, ein Stück Karotte, ein Stück, was weiß ich, dann mal eine Blaubeere oder was die Kinder halt auch selbst mögen. Man überlässt es denen ja heute auch so ein bisschen. Und die Mama sitzt also mit Argusaugen daneben und überwacht das alles, den ganzen Prozess. So, und damit sehe ich wenig Probleme. Das Kind ist fokussiert. Und dann irgendwann ändert sich das. Dann haben sie auch irgendwie, essen sie irgendwie ein Stück, weiß nicht, Gurke, Popcorn, irgendwas. Rennen aber gleichzeitig durch den Garten, sind auf dem Laufrad Richtung Trampolin unterwegs oder sind im Kinderwagen und dann sind die nicht mehr konzentriert. Also Zahlen gibt es nicht, aber Kinder mit 2, 3 Jahren verschlucken sich eigentlich schlimmer als die, die gerade anfangen, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Das sieht noch schlimmer aus, weil die noch so klein sind und weil die noch nicht so viel Lungenkraft haben. Also, wenn feste Nahrung losgeht, dann geht es mit dem Verschlucken los.
Und wenn noch was dazu kommt, im Alter von 2, 3, wenn sie dann anfangen, mobil zu werden, dann erst recht.
Richtig.
Ja.
Und auch ein 4-Jähriger kann sich immer noch ganz, ganz ordentlich verschlucken. Ein Erwachsener kann sich auch ganz ordentlich verschlucken. Also ein Thema, was nicht aufhört. Und was ich noch einfügen wollte, ich habe damals habe ich am Rettungsdienst gearbeitet, das ist schon lange her. Und da habe ich noch Erste-Hilfe-Kurse gemacht. Ich habe nicht viel von diesen ganz normalen Erste-Hilfe-Kursen gemacht. Erst um das mal so anzutesten. Ich glaube, es waren 5 Kurse. Das war damals noch von 9 bis 16 Uhr, Samstag, ja. Sonntag. Gigantisch. 2 Tage lang. Ich habe den Leuten das ganze Herz-Kreislauf-System erklärt und noch so ein bisschen über die Herzklappen. Heute würde ich, da lache ich drüber. Das braucht kein Mensch.
Weil man es relativ schnell auch wieder vergessen hat, das, was ich
erzählt habe. Ja, ich meine, was sollst du in 2 Tagen? Du musst ja irgendwas machen in 2 Tagen. Dann haben wir über abgetrennte Körperteile gesprochen in allen Details und wie man es jetzt ganz genau macht. Völliger Irrsinn, darum kümmert sich heutzutage der Rettungsdienst. Und in der Zeit schaue ich, dass ich irgendwie noch die Nerven behalte und Mensch bleibe. Dann haben wir Tische und Stühle zusammengeschoben und dann haben wir Retten aus dem brennenden Fahrzeug gespielt. Ich meine, das ist ja nichts Verkehrtes. Man kann damit auch Zeit verbringen und ein bisschen Spaß haben. Aber in 2 Tagen hat man mit keinem Wort, mit keiner Silbe über dieses Thema Verschlucken geredet.
Wow.
Es stand einfach nicht in dem offiziellen Erste-Hilfe-Leitfaden.
Dabei ist das so wichtig,
das,
nicht?
Das glaubt einem ja keiner mehr heutzutage.
Ja.
Und damals, und das mache ich noch ein bisschen weiter, und damals hatten die Amerikaner hatten das Heimlichmanöver. Und in den 80er Jahren hing in New York in jedem Restaurant hing so ein Schild mit diesem Heimlichmanöver.
wie es geht, wie es funktioniert, was
man tun muss. Das war damals Pflicht. Die US-Amerikaner haben das ganz, ganz ernst genommen. Haben ja auch ein anderes Rechtssystem, ne? Wenn sich da jemand in deinem Restaurant verschluckt, dann kannst du dicht machen.
Bist du dran,
bist ja. Bist du Millionen.
Ja.
Man hat ja sogar George W. Bush damals gerettet. Ja. Er hat sich an einer German Pretzel verschluckt.
Always chew on your pretzel,
hat er gesagt. Und zu der Zeit haben wir in Deutschland gesagt, Heimlichmanöver, das ist verboten. Das macht man nicht. Da hat man irgendwas von irgendeiner Verletzungsgefahr.
Ach, während in Amerika das gang und gäbe war und in New York das an jeder
haben
in jeder
wir Historie. Hier gesagt, nein, das ist also, da hat man rum erzählt und nein und naja, dann hinter vorgehaltener Hand, naja, es wäre schon gut, aber die Richtlinien sagen nee. Und ich habe mein Buch rausgebracht und es ging, ich habe natürlich das Heimlichmanöver reingeschrieben. Dann ging es natürlich los mit irgendwelchen E-Mails, geht doch nicht, kann man nicht. Ja, und dann dauerte es noch, es dauerte bis 2005 und dann machte es bumm und es gab europäische Richtlinien zur Wiederbelebung. Ganz tolles Thema, das war ein riesen Meilenstein, dass wir es vereinheitlicht haben und da hat man einfach, weil das Thema so akut ist, hat man das Verschlucken mit dazu genommen und tata, es kam das Heimlichmanöver.
Wow, und Sie waren
Trendsetter. Offiziell,
ja.
Genau, das heißt, ich war ein paar Jahre früher dran, freut einen natürlich. Dann hatte man ja noch ein Problem mit dem Begriff Heimlichmanöver, weil der Dr. Heimlich, der hat so ein paar andere Sachen auch gemacht, da ist er etwas in Ungnade gefallen. Und dann hat man hier in Deutschland versucht, uns das Oberbauchkompressionsmanöver zu verkaufen. Und in Amerika hieß es auch nicht das Heimlichmanöver, sondern The Abdominal Thrust.
Okay.
Beide Begriffe sind nicht angenommen worden, hat keiner verstanden.
Okay.
Und jetzt sind wir wieder beim Heimlichmanöver eigentlich.
Welche Lebensmittel, wenn wir mal konkret nochmal gucken, für all die, die uns zuhören und die denken, Mensch, da muss ich aber aufpassen, stellen denn die größte Gefahr dar? Wir haben gesprochen, Gurken, kann es sein, Karotten. Ist es jedes Lebensmittel, ist er potenziell oder haben Sie aus Ihrer Erfahrung heraus ein paar definiert, wo Sie sagen, ui, da passiert es relativ häufig?
Also Karotten sind interessant, da geht es aber darum, dass die sehr rau sind und da mal so ein bisschen hängen bleiben. Ansonsten, Hitliste führt an, das Prinzip Weintraube. Also alles, was, oder Weintrauben, alles, was rund ist, konisch, weil es so ein bisschen wie ein Korken stecken bleiben kann.
Weil relativ groß wahrscheinlich auch.
Also der Durchmesser der Atemwege bei kleinen Kindern, das ist so ungefähr Bleistiftdicke. Als meine Kinder klein waren, den hat man von der Schale Erdnüsse hingestellt und hat gesagt, hier, viel Spaß. Da hat man sich ja auch wenig Sorgen drum gemacht. Man wusste ja auch nicht, wie man sie retten soll. Also das war ja eine ganz dunkle Zeit heutzutage. Eine junge Mama, die fällt in Ohnmacht, wenn ich da mit Erdnüssen ankomme und mit Weintrauben auch. Vorteil Weintraube ist, die kann ich ja durchschneiden. Und da gibt's wieder alles. Die werden halbiert, dann werden die geviertelt. Dann guckst du irgendwo bei TikTok oder sowas da und der eine sagt, die müssen längs, der andere sagt, die müssen quer durchgeschnitten werden, weil es alle irgendwelche Vor- und Nachteile bringt. Und ich hatte schon Mamas in meinen Kursen, die, klar, die erzählen dir, dass sie Weintrauben schälen.
Schälen.
Dann sage ich, prima,
stecken bleiben,
ich
hab oder?
Dann darf man, muss man ganz ernst bleiben und sagen, kann sie gerne machen, sie soll die Weintrauben schälen. Aber das macht man nur beim ersten Kind. Das hält man nicht ewig durch. Weil man es ja nicht weiß. Wir lernen ja nicht, was die Kinder schaffen, was sie können.
Berühmt sind ja auch immer diese Haushaltsgegenstände, Spielzeuge und all sowas, Murmelsteine, Legosteine. Welche typischen Haushaltsgegenstände können aus Ihrer Erfahrung gefährlich werden für Kinder?
Das kann man sogar ganz gut eingrenzen. Also es sind nicht die Legosteine, wovor wir heute ein bisschen Angst haben. Das sind die Knopfbatterien.
Oh, ja.
Aber erstmal nochmal allgemein zurück. Wir unterscheiden Fremdkörper, die einfach über die Speiseröhre in den Magen kommen. So. Und alles, was in den Magen kommt, spielt keine große Rolle mehr. Also die können auch mal eine Reißzwecke oder mal ein Stück Scherbe oder mal eine Haarklammer oder mal eine Stecknadel oder sowas runterschlucken, wenn das in den Magen kommt. Dann kommt das nach etwa 3-4 Tagen auch wieder raus. Das sind Entscheidungen, die trifft man vielleicht nicht als Mama, Papa alleine, weil da lässt man sich natürlich dann beraten, irgendwie Klinik oder sowas, Röntgenaufnahme. Aber da bleibt man in der Kinderheilkunde eher entspannt. Sehr interessant. Also spitz und scharf ist gar nicht so gefährlich. Es ist eher die Größe. Und da nehmen wir als Anhaltspunkt ganz gerne die 10-Cent-Münze. Die hat nämlich 2 Zentimeter. Und ab 2 Zentimeter gibt es Probleme. Die Speiseröhre hat 2-3 Engstellen. Und da kann einfach so eine Münze einfach hängen bleiben. Jetzt fragen die Eltern, oh, interessant, merke ich das? Sag ich, ja, das merkst du. Weil wir kennen alle das Gefühl von einer Tablette oder Kapsel, die wir schlucken, mit etwas wenig Wasser. Das bleibt uns dann auf halbem Wege stecken. Unterschied ist, wir sind alt genug. Wir wissen, okay, trinke ich einen Schluck Wasser und dann rutscht es schon runter. Kinder haben natürlich noch überhaupt keine Erfahrung. Aber man merkt es denen an. Also das drückt, die melden sich in der Regel. Es bleibt nicht unbemerkt.
Wir haben ja gesprochen über das Schälen von Weintrauben. Aber was können denn Eltern tun, um, ich will nicht sagen auf realistische Art und Weise, aber tatsächlich um das Risiko zu minimieren durch beispielsweise Zerkleinern oder Schälen von Lebensmitteln? Was ist sinnvoll? Wo sagt man, Mensch, da ist vielleicht ein bisschen zu sehr Übervorsicht? Also wie weit soll ich gehen?
Ich sag's mal ganz ehrlich, ich bin nicht der Vorbeugungsexperte. Ich sehe das Thema anders. Mir ist wichtig, dass wenn was passiert, dass man weiß, was man tut. Weil verschlucken kann man sich immer. Und du kannst den Apfel jetzt in kleine Stücke schneiden und dich dran verschlucken. Du kannst aber auch was abbeißen, kannst dich auch dran verschlucken. Und da kann man sich heiß diskutieren, ob die Kinder den Apfel jetzt abnagen sollen oder ob man es vorschneiden soll. Das ist nicht meine Expertise. Ich sag, so kriegst du es wieder raus.
Ja. Ja. Das ist gut. Denn sonst hätte ich auch noch gefragt, gibt es noch Regeln, was man tun kann, um den Fokus zu erhöhen? Soll man sich beispielsweise aufs Essen konzentrieren, nicht nebenbei essen?
Ja, ja. Sitz still und zappel nicht so. Das geht links rein, rechts raus. Ich habe 4 Kinder, obwohl die nicht hyperaktiv sind. Aber ich kenne da Kinder, die sind sehr aktiv. Es gibt ja Kinder, die sitzen nur 5 Minuten beim Essen und dann ist wieder Tanzen, Springen, Spielen angesagt. Ja. Kannst du ja nicht machen.
Woran erkennt man denn eigentlich, dass ein Kind wirklich wirkt beziehungsweise wirklich erstickt oder dabei ist zu ersticken?
Also wir haben ja die 2 Röhren. Wir haben jetzt kurz mal diese Speiseröhrengeschichte angesprochen. Das ist in dem Sinne nicht der Notfall, weil das Kind ja noch ausreichend Luft bekommt. Allerdings erleidet die Speiseröhre natürlich Druckstellen. Das heißt, der Fremdkörper darf da nicht stecken bleiben. Der wird dann im Prinzip auch wieder rausgeholt. Und in der Kinderklinik gibt es übrigens Metalldetektoren, wie beim Flughafen, wo die Sachen erstmal aufgespürt werden und dann kann man sie ja immer noch röntgen. Dann weiß man auch, was röntgengängig ist. Lego zum Beispiel lässt sich röntgen. Mhm. Andere Sachen erscheinen dann wieder nicht im Röntgenbild. Und dann, und das ist mir auch wichtig, und ob der Fremdkörper jetzt da rausgeholt wird oder nicht und wie, das ist wieder nicht mal die Sorge von uns Eltern, sondern das übernehmen ja dann auch die Profis. Das heißt, steckt da was drin, reicht es nicht, jetzt irgendwie zu sagen, okay, das Kind soll jetzt noch was trinken und dann warten wir. Nein, das wäre ein Notfall. Und dann müsste man vor allem in die Kinderklinik. Das ist ja auch so ein Thema. Also wer ins nächstbeste Krankenhaus fährt ohne Kinderklinik, ist nicht so gut. Dann wird man weitergeschickt, weil man braucht natürlich hier Experten. Ja, schönes Beispiel, zum Beispiel hier in München, Großhadern. Riesenkrankenhaus, landet 5-mal am Tag der Hubschrauber. Wer mit einem Kind nach Großhadern fährt, wird weitergeschickt.
Wow, und denkt natürlich, das ist ein Riesending.
Die operieren Babys am Herzen, haben eine Kinderkardiologie, aber es gehört nicht zu den 4 Kinderkliniken in München. Und solche Sachen sind mir unheimlich wichtig.
Also Augen auf bei der Klinikwahl oder was würden Sie sagen?
Dass man einfach mal schaut, wo sind die Kinderkliniken zum Beispiel in meiner Stadt?
Und das weiß im Vorfeld, bevor irgendwas passiert, das meinen Sie?
Ganz generell, das ist gut zu wissen, ja. Und dann stellt sich ja häufig noch die Frage, wie ein ganz anderes Thema, rufe ich jetzt in genau so einem Fall, rufe ich die 112 an oder fahre ich selbst?
Ja, was empfehlen Sie?
Kommt drauf an. Das kommt ein bisschen auf meine Nerven drauf an. Wenn ich hier, das Kind hat jetzt eine Münze verschluckt, wenn ich die 112 anrufe, die kommen schon und die fahren mich auch ins Krankenhaus. Die machen aber nichts.
Während der Fahrt, meinen Sie, oder?
Überhaupt nichts. Also es muss ja erst eine Röntgenaufnahme her. Das heißt, im Prinzip spielen die natürlich ein Hightech-Taxi. Das ist legitim, das ist auch in Ordnung. Aber ich kann eben auch selbst mit dem Auto fahren. Völlig in Ordnung. Wenn ich Nerven habe, würde ich auch tatsächlich dazu raten. Also, und wer zum Beispiel nicht genau weiß, jetzt nicht so genau den Plan hat, soll ich jetzt selbst oder eins, wie auch immer und wohin, ruft die 112 an, die beraten einen wirklich gerne. Und jeder, der an der Rettungsleitstelle arbeitet, ich habe da auch mal gearbeitet, ist eigentlich froh, wenn Patienten ein bisschen Selbstverantwortung übernehmen und sich also nicht nur bedienen lassen. Weil ich meine, die 112 anrufen kann jeder, sondern so ein bisschen selbst mitdenken wird eigentlich durchaus sehr gerne gesehen.
Großartig.
Wir haben die Batterie vergessen.
Ja, die Batterie, sagten Sie ja, das ist einer der Punkte, die Ihnen am meisten Sorge macht momentan. Die kleinen Batterien, die ja eigentlich zu Hause auch nicht überall rumliegen, aber die natürlich präsenter geworden sind.
Ah ja, als Oma und Opas Hörgerät.
Ja, da putzt man das auch mal schon gerne aus.
Aber das sind die kleinen.
Mhm.
Die rutschen in den Magen. Mhm. Der Schaden ist da nicht so groß.
Okay, also auch nicht, die lösen sich nicht auf. Und
nee, das geht nicht darum, dass sie sich auflösen, sondern dass an jeder Batterie, auch wenn sie in Anführungszeichen leer ist, fließt ja noch Strom.
Mhm.
Und wenn jetzt zum Beispiel diese großen Lithium-Batterien, 2 Zentimeter Durchmesser, fast dreimal so hohe Spannung wie eine normale Batterie, darf man nicht vergessen, wenn die in der Speiseröhre steckt, ich zeige da in meinen Kursen immer ein Foto, das ist nur eine Batterie, die ich in so ein Stück Hühnerfleisch mal reingesteckt habe und 2 Stunden gewartet habe, das Foto ist gruselig.
Also,
da sieht man, dass einfach, wenn Strom fließt, entstehen da bestimmte Ionen. Das macht wie so eine Laugenverletzung an der Schleimhaut.
Gibt es etwas, was man überhaupt nicht tun sollte, wenn ein Kind sich verschluckt hat?
Erstmal müssen wir was für die Batterie tun.
Die Batterie, ja.
Batterie. Und zwar,
ja.
Der Hersteller Duracell beschichtet inzwischen alle seine Batterien mit einem Bitterstoff.
Mhm.
Das sogenannte Bitrex, bitterster Bitterstoff der Welt. Bitrex hat sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Und Duracell macht sich die Mühe und beschichtet diese Batterien.
Und mit dem Ziel, dass Kinder die wieder ausspucken?
Genau, da steht auf den Packungen dann drauf Baby Secure. Da geht es also wirklich darum, dass Kleinkinder eben diese Batterie sofort wieder ausspucken würden. Und ich schätze das sehr, sehr wert, wenn so ein Hersteller sich da Gedanken macht und einfach mal diesen Bitterstoff dazu mischt.
Kostet wahrscheinlich dem Hersteller auch etwas, ne?
Der Stoff ist nicht besonders teuer. Aber es ist ein extra Schritt.
Ja, klar. Aber es könnten dann auch andere machen, tatsächlich.
Es gibt einen anderen Hersteller, der in alle Putzreinigungs- und Spülmittel Bitrex reinmacht. Das ist DM.
Mhm.
Und kein anderer großer Markenhersteller, egal wie sie heißen, Henkel und Procter & Gamble und alle, machen es nicht. Auch ganz interessant. Ich bin noch nicht fertig mit der Batterie. Wenn jetzt sie wirklich steckt, können wir dem Kind alle 10 Minuten einen Löffel Honig geben.
Honig?
Honig. Honig ist zähflüssig.
Mhm.
Honig ist ein bisschen sauer. Diese Schleimhautschädigung ist eine Laugenschädigung. Und der Honig legt sich mit ein bisschen Glück zwischen Schleimhaut und Batterie und kann die ganze Sache abpuffern. Und damit gewinne ich etwas Zeit.
Das ist ein super Tipp, den Sie wahrscheinlich auch in Ihren Erste-Hilfe-Kursen so vermitteln, als zusätzliche Maßnahme.
Genau, weil es sind schöne Geschichten. Sowas vergisst man nicht, das kann man sich gut merken.
Ja.
Und auch wenn es Sachen sind, die man wahrscheinlich nie braucht. Aber das ist ein Teil der Erste-Hilfe.
Haben Kinder eigentlich nach, weiß nicht, ob man es verallgemeinern kann, aber nach einem solchen Erstickungsanfall Sorge wieder zu essen? Und wenn ja, wie kann man ihnen dabei helfen? Oder ist das so ein quasi so was wie ein Unfall, hat mir wehgetan, aber jetzt geht's weiter?
Letzteres, glaube ich. Ich meine, du musst was essen? Jetzt wäre die gute Frage, wer kriegt mehr Schreck, das Kind oder die Eltern?
Ja, die Eltern sicher,
und,
absolut.
Ich meine, wenn die Sache gut ausgeht, ich glaube, Essen ist so ein Grundbedürfnis. Ja, sehe ich nicht das Problem.
Wir haben viel über Erste-Hilfe-Kurse gesprochen, Ihren Erste-Hilfe-Kurs. Warum sollen Eltern und Betreuungspersonen überhaupt regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse besuchen? Gerade vielleicht diejenigen, die immer noch Erinnerungen haben an die 2 Tage währenden Kurse, wo einem viel erzählt worden ist von dem, was man leider wahrscheinlich relativ schnell vergessen hat. Und man sagt, oh, brauche ich das jetzt wirklich?
Wir leben heutzutage in einer Zeit, da sind wir einfach vorbereitet auf die Dinge. Früher war es, hat man so gesagt, ja, wird schon, passt schon. Na, wir haben auch nicht so viel gewusst, haben auch noch nicht so viele, weiß nicht, Horrorgeschichten gehört. Und das Verschlucken ist das Thema Nummer eins für mich, weil da hast du keine Zeit. Und bei allen anderen Themen, da geht es nicht um die Zeit, aber es geht halt darum, einen Plan zu haben. Also ich unterscheide hier die sogenannte Hilflosigkeit. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Und wenn ich einen Plan habe, dann kann ich einfach reagieren. Und ich habe zu dem Thema Erste Hilfe noch eine Idee entwickelt. Weil ich frage mich natürlich sehr, wie passiert überhaupt Lernen? Und Lernen passiert oft nach dem Notfall. Erst wenn der Notfall da ist, habe ich ein Gefühl, habe irgendwie gemerkt, okay, ich war vielleicht jetzt nicht so, war ein bisschen planlos. Und dann fängt man oft an, die Sachen nochmal durchzudenken und nochmal zu optimieren.
Guter Punkt. Zum Beispiel würde ich dann auch, ich weiß nicht, ob ich sofort jetzt mir den Plan gemacht hätte, wo das nächste Kinderkrankenhaus ist oder wo Kinderkrankenhäuser sind. Nach einem solchen Notfall würde ich das sicherlich tun. Aber erst dann.
Richtig. Da gibt's viele Beispiele. Ich habe ja auch, ich mache meine Kurse nur in München. Ich habe auch schon 2017 übrigens einen Videokurs gemacht.
Oder in Berlin auch, oder?
Ja, da macht das eine zwei Kinderkrankenschwester für mich. Und das ist halt videobasiert.
Ja.
Das heißt, es sind einfach durch langjährige Erfahrung sehr, sehr gut strukturierte Videos, wo die Sachen eben besprochen werden. Und ich meine, ich kenne natürlich auch alle Fragen. Die sind natürlich dann eingearbeitet. Und dann hat man 2 Jahre Zugriff auf diesen Videokurs und dann kann man auch die Sachen nochmal nachbereiten und zwar genau dann, wenn ich es brauche. Ja, also Kind ist älter, weiß nicht, schlägt sich ein Zahn aus, dann sage ich, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt irgendwie. Haben wir auch nicht im Erste-Hilfe-Kurs besprochen. Dann kann ich dieses Thema gezielt einfach recherchieren oder ich sage, ich gehe jetzt auf die Reise. Wir haben halt im Erste-Hilfe-Kurs auch, ich habe auch in 3 Stunden gar keine Zeit, jetzt ein bisschen was über Reisemedizin zu erzählen. Mhm. Aber das Modul kann ich mir dann extra holen. Deswegen, ich muss gestehen, ich liebe dieses Videoprinzip auf Abruf. Und das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Klar, ich kann viel über, weiß nicht, YouTube lernen, aber ich kriege halt nicht das Paket.
Dann machen wir doch ein bisschen Werbung. Wo kriege ich das denn und wie heißt das, dieser Videokurs? Und vielleicht könnten Sie noch 2, 3 andere Sachen empfehlen für den Notfall, Apps, Websites, Kurse oder etwas, was sinnvoll ist?
Also den Videokurs findet man auf meiner Webseite. Das ist leicht zu finden, kann man dann selbst buchen.
Also unter
erstehilfefuerkinder.de.
Erstehilfefuerkinder.de.
Genau. Und was ich noch an Hilfe empfehle, ja, sehr gerne. Also eines meiner Lieblingsthemen sind die Vergiftungen. Ich habe mich sehr stark in das Thema Pflanzen eingearbeitet, weil ich früher überhaupt keine Ahnung hatte und es auch heutzutage schwierig ist nachzugucken, was ist genau wie giftig. Und wir wissen, das Internet hilft natürlich immer nur ein Stückchen weiter. Und da gibt es diese schöne App, die heißt PlantNet. Das ist ein Projekt aus Frankreich und damit kann man in Europa über 7000 Pflanzen über die Fotofunktion identifizieren.
Großartig.
Gibt natürlich auch die Bordmittel von iOS und Android.
Ja.
Aber diese App kann es sehr gut und PlantNet ist wirklich kostenlos. Und auch andere Apps, ja, die gibt es inzwischen, aber dann ist irgendwie hier mit Probe und da muss man am Ende doch wieder bezahlen.
PlantNet ist wunderbar, weil die ist mir auch reingespült worden als Werbung und ich habe sie nicht installiert, noch nicht, werde ich jetzt aber tun. Ich ein bisschen neidisch bin auf meine Frau, die ist nämlich super im Bestimmen von Bäumen und Sträuchern und all sowas, auch giftige.
Ja.
Und als Reiterin muss ich mal aufpassen, dass Pferde an bestimmten Pflanzen nicht kauen oder beißen, weil manche, die da stehen, sind tatsächlich hochgiftig, sehen schön aus.
Eibennadeln.
Zum Beispiel, ganz genau.
Ja.
Ich habe immer gedacht, Mensch, wenn ich auch so ein Wissen hätte. Und dann habe ich gedacht, PlantNet ist wahrscheinlich der Weg dahin. um mir das relativ rasch anzueignen. Also auch vor dem Hinblick. Ja, Herr von Rebig, vielen herzlichen Dank. Das waren ganz interessante und sehr spannende und sehr lehrreiche Beiträge und Hinweise von Ihnen. Vielen herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch.
Dankeschön.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.